Wir sind zurzeit in Apostelgeschichte, habt ihr ja bemerkt. Und die Apostelgeschichte ist ja ein recht spannendes Buch, finde ich. Weil da wird ja sehr ehrlich auch über die Anfangszeit der Gemeinde berichtet. Es ist kein Heldenepos, wo immer alles rund läuft und alle alles richtig machen, sondern da wird auch ehrlich über ja, Schwierigkeiten berichtet, die die Gemeinde so hatte. Oder die von außen an die Gemeinde herangetragen wurden, die von innen entstanden sind. Wir haben schon von Ananias und Sapphira gelesen, die den Heiligen Geist betrogen haben und sterben mussten. Letztes Mal haben wir von Aposteln gehört, die sich vom Hohen Rat verantworten mussten und geschlagen wurden. Und heute in Kapitel 6 geht es um Streitigkeiten innerhalb der Gemeinde. Und ja, ab nächstes Mal dann geht es auch schon um den ersten Märtyrer der jungen Gemeinde. Ich würde gerne den Text lesen, Apostelgeschichte 6, 1 bis 7. In diesen Tagen nun entstand bei der Zunahme der Zahl der Jünger laute Unzufriedenheit der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Verpflegung nicht genügend berücksichtigt würden. So beriefen dann die 12 die Gesamtheit der Jünger und sagten: Es scheint uns nicht das Richtige zu sein, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes hintansetzen, um den Tischdienst zu besorgen. So seht euch nun, ihr Brüder, nach 7 bewährten, mit Geist und Weisheit erfüllten Männern aus eurer Mitte um, damit wir sie zu diesem Dienst bestellen. Wir selbst aber wollen uns ausschließlich dem Gebet und dem Dienst am Wort widmen. Dieser Vorschlag fand den Beifall der ganzen Versammlung. Man wählte Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, ferner den Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Judengenossen aus Antiochia. Diese Männer ließ man vor die Apostel hintreten, die für sie beteten und ihnen die Hände auflegten. Das Wort Gottes breitete sich nun immer weiter aus und die Zahl der Jünger vermehrte sich in Jerusalem stark. Sogar eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Ich möchte noch mal gern kurz beten, dürfte gern dazu sitzen bleiben. Vielen Dank, Herr Jesus, für diesen Tag, den wir heute haben. Vielen Dank, Herr, dass wir dein Wort lesen können. Danke für diesen ehrlichen Bericht auch aus der Anfangszeit deiner Gemeinde. Und wir bitten dich darum, dass du heute zu uns sprechen kannst, dass du mir die richtigen Worte gibst und dass wir, ja, alle von dir angerührt werden und verändert werden, dir ähnlicher werden können. Amen. Wenn man den Text so liest hier, Apostelgeschichte 6, 1 bis 7, da merkt man, das Gemeindeleben, das kann auch mal spannend sein. Also kann Spannungen enthalten. Und genauso habe ich jetzt die Predigt mal genannt, Gemeindeleben kann spannend sein. Und wir wollen uns zwei Punkte heute Morgen etwas genauer anschauen. Der erste heißt Spannung unter Geschwistern und der zweite Entspannung durch weises Handeln. Erstens die Spannung unter den Geschwistern. Es wird uns berichtet von den Witwen, die da übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Und die Witwen hatten in der damaligen Zeit einen sehr schweren Stand. Sie hatten nämlich nicht die Möglichkeit, sich irgendwie selber zu versorgen. Sie waren auf die Hilfe von ihren Kindern angewiesen. Und wenn sie keine Kinder hatten oder die Kinder zu weit weg wohnten oder die Kinder sich nicht um sie gekümmert haben, dann sah es für so eine Witwe ziemlich schlecht aus. Weil Sozialleistungen des Staates gab es damals noch nicht. Und deswegen hat sich in der jüdischen Gemeinde hat sich so die Synagogengemeinde dieser Witwen angenommen und in der jungen christlichen Gemeinde hat auch die christliche Gemeinde sich um die Witwen gekümmert und sie versorgt mit dem, was sie gebraucht haben. Es gab allerdings das Problem, dass die Witwen der griechisch sprechenden Juden wohl nicht so gut versorgt wurden wie diejenigen der Hebräer. Woran das genau lag, wissen wir nicht. Ob die Vorwürfe wirklich gerechtfertigt waren, wird hier auch nicht weiter diskutiert. Aber es stellt sich mal die Frage, warum sind denn da überhaupt verschiedensprachige Leute in der Gemeinde? Wenn das doch ja eigentlich eine jüdische Gemeinde ist, aus Juden, Christen besteht, die in Jerusalem ist, Das waren doch alles Juden ursprünglich mal. Warum gibt es da Unterschiede von der Kultur, von der Sprache her? Warum wird hier unterschieden zwischen Hellenisten und Hebräern? Die Hebräer waren diejenigen, die schon lange in Jerusalem wohnten oder in Judäa, also in dieser Gegend dort. Und die Hellenisten, das waren diejenigen Juden, die außerhalb Israels, also im griechischen Kulturkreis gelebt hatten, aufgewachsen sind, die vielleicht noch Nachfahren waren von welchen, die verschleppt wurden oder die irgendwann mal aus anderen Gründen ausgewandert sind und die eben in dieser Diaspora, wie man das auch nennt, groß geworden sind und dann auch in diesem griechischen Kulturkreis sozialisiert wurden und ja deswegen oft auch besser Griechisch konnten als Hebräisch oder Aramäisch. Also gab es auch damals schon innerhalb der Gemeinde gewisse kulturelle und sprachliche Unterschiede, obwohl ja die Gemeinde nur bisher an einem Ort war, in Jerusalem. Warum waren diese Witwen jetzt aber überhaupt in Jerusalem? Warum kamen die aus anderen Gegenden hierher nach Jerusalem? Auch das wissen wir nicht. Vielleicht, man kann darüber spekulieren, aber ich glaube, wir müssen es nicht unbedingt. Sie waren auf jeden Fall da. Und es gab nicht nur hellenistische Witwen in der Jerusalemer Gemeinde, sondern es gab auch viele andere Juden aus dem griechischen Kulturkreis. Jerusalem war wohl einfach so das Sehnsuchtsziel dieser Juden. Und es war ja auch das religiöse und kulturelle Zentrum des jüdischen Volkes. Also nach Jerusalem, da kam man, weil da stand der Tempel, da konnte man anbeten, da konnte man Opfer darbringen. Das war das Zentrum und man kann schon auch verstehen, dass die Juden aus den umliegenden Ländern auch gerne wieder nach Jerusalem zurück wollten, wenn das geht. Und hier in Jerusalem hatten sich viele von diesen hellenistischen, also griechisch sprechenden Juden, auch zu Christus bekehrt und sich der Gemeinde angeschlossen. Und jetzt merken Sie, hier gibt es eine gewisse Ungerechtigkeit, da gibt es eine gewisse Ungleichbehandlung. Die hellenistischen Witwen, die werden nicht so gut versorgt wie die hebräischen. Und da haben natürlich die Leute angefangen, unzufrieden zu werden. Was man verstehen kann, weil Ungerechtigkeit, zumindest geht es mir so, das ärgert mich. Also Ungerechtigkeit, vor allem wenn sie mir selber geschieht, ärgert es mich, aber auch bei anderen. Wenn Ungerechtigkeit da ist, das finde ich blöd. Und vor allem in der Gemeinde kann man es natürlich noch besser verstehen, da sollte ja Gerechtigkeit herrschen. Aber da herrscht jetzt diese Ungerechtigkeit und es kommt dazu, dass die Leute einfach murren und sich darüber beschweren. Und diese Spannung, die hätte schon zur Zerreißprobe für die Gemeinde werden können, wenn die Apostel hier nicht so schnell eingegriffen hätten. Ich denke, der Teufel hat damals versucht, gerade durch diese Unzufriedenheit wieder einen Keil zwischen die Geschwister zu treiben. Apostelgeschichte 5 war es wieder der Druck von außen, mit dem er versucht hat, einzuschüchtern, hat nicht funktioniert. Apostelgeschichte 6 kommt wieder von innen eine Spannung auf und er versucht hier, die Geschwister zu entzweien durch diese Unzufriedenheit. Und der Teufel hat heute noch dasselbe Ziel wie damals. Er möchte immer noch Unruhe und Unfrieden auch in die Gemeinde hineinbringen. Und da müssen wir schon auch auf uns selber achten, weil wir sind doch auch schnell dabei, dass wir mit dem Finger auf andere zeigen und dass wir irgendwo Grenzen ziehen, wo Christus gar keine gezogen hat. Gerade auch innerhalb der Gemeinde. Ich meine, auch wir sind eine Gemeinde, die aus unterschiedlichen Kulturen kommt, sage ich mal. Da kommen manche sind aus Russland hergezogen, manche aus Vietnam oder aus Rumänien, andere aus ganz exotischen Ländern wie Österreich zum Beispiel. Und da kann es natürlich dann auch mal zu gewissen Spannungen irgendwo kommen. Und man zeigt dann vielleicht auf die anderen und sagt, die Russen oder die Rumänen, die Deutschen, die Bayern, die Schwaben. Oder wenn es um irgendwelche Überzeugungen geht, die Calvinisten, die Arminianer oder die Ungeimpften und die Geimpften. Wir ziehen Grenzen, wo Christus keine gezogen hat. Und wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen hier in der Gemeinde, klarer Fall. Wir haben unterschiedliche Meinungen, wir haben unterschiedliche Prägungen, auch von unserem Gemeindeverständnis her vielleicht, unterschiedliche Überzeugungen. Aber das Wichtige ist, dass wir uns am Kreuz wieder treffen können, dass diese kleinen Unterschiede uns nicht davon abhalten, mit den Geschwistern Gemeinschaft zu haben und uns am Kreuz wieder zu treffen und da ja, Christus als Mittelpunkt zu haben. Deswegen war es vorher schön, dass wir das Lied gesungen haben, Jesus, Mitte meines Lebens. Und manche haben sich vielleicht auch gefragt, warum wird eigentlich bei uns in der Gemeinde nie über Corona gepredigt? Weil anderen Gemeinden gibt es ja durchaus auch Predigten und lange Vorträge über dieses Thema. Ich persönlich habe versucht, dieses Thema so weit wie möglich aus der Verkündigung rauszuhalten, einfach weil ich davon überzeugt bin und soweit ich weiß, die anderen Brüder im Ältestenkreis auch, dass das Thema Corona in der Verkündigung einfach nichts zu suchen hat. Natürlich werden wir es mal streifen irgendwo, wir kommen nicht dran vorbei, weil es uns alle beschäftigt, aber es ist nicht die Hauptsache, um die es gehen soll. Und wie jeder Einzelne von uns mit diesem Thema umgeht, wie er die politischen Entscheidungen einschätzt, ob er sich impfen lässt oder nicht, das muss jeder persönlich vor seinem Herrn verantworten. Aber die Frage ist nicht Gegenstand der Verkündigung am Sonntagmorgen. Natürlich kann man in persönlichen Gesprächen darüber reden, weil es uns ja beschäftigt, aber das Hauptthema ist Christus und nicht Corona. Und deswegen lass nicht zu, dass der Teufel wegen irgendwelchen Nebensächlichkeiten einen Keil zwischen dich und die Geschwister treibt. Christus ist so viel größer und wichtiger als unsere theologischen Spitzfindigkeiten oder unsere persönlichen Meinungen. Wichtig ist, dass wir miteinander im Gespräch bleiben. Sehen wir in Jerusalem, Sie haben das ja auch angesprochen, das entstanden worden, das haben die Apostel haben darauf reagiert. Und wichtig ist, dass wir auch im Gespräch bleiben, miteinander reden und uns immer wieder auf unseren Herrn ausrichten, uns immer wieder treffen können bei dem, der das Zentrum unseres Lebens ist, die Mitte unseres Lebens, unser Herr Jesus Christus. Das war der erste Punkt, die Spannung unter Geschwistern. Kommen zum zweiten, die Entspannung durch weises Handeln. Und ich finde es sehr interessant, wie die Apostel mit den Vorwürfen hier umgehen. Also sie bekommen das mit, da gibt es Murren, dass diese Witwen da falsch oder nicht gut genug versorgt werden oder vernachlässigt werden. Und da stellen die Apostel zuallererst mal klar, was eigentlich ihre Aufgabe ist, nämlich die Verkündigung. Können wir nachlesen in unserem Text, Vers 2. Es scheint uns nicht das Richtige zu sein, dass wir die Verkündigung des Wortes Gottes hintansetzen, um den Tischdienst zu besorgen, sagen die Apostel. Und das bedeutet jetzt nicht, dass sich diese Apostel zu fein gewesen wären, sich um die Witwen zu kümmern. Sicherlich nicht. Aber sie sehen in dieser ganzen Situation wohl auch die Gefahr, dass das Wesentliche, nämlich die Verkündigung, zur Nebensache wird. Die Apostel hatten damals von Jesus den ganz klaren Auftrag bekommen, seine Zeugen zu sein. Sie sollten das Evangelium predigen und Menschen zu Jüngern machen. Das war ihr Auftrag und dem wollten sie treu bleiben. Und sich jetzt in die Suppenküche zu stellen oder Semmeln zu verteilen, das war überhaupt nicht unter ihrer Würde, aber ihr Auftrag war einfach ein anderer. Und deshalb nehmen die Apostel diese Sache mit den Witwen nicht selbst in die Hand, sondern sie kümmern sich darum, dass sich jemand darum kümmert. Die Bedürfnisse der Witwen, die waren ihnen auf keinen Fall egal, denn praktische Hilfe gehört ja zur Nächstenliebe dazu. Aber wenn sie hier schon angefangen hätten, die Apostel, dass sie ja von ihrem eigentlichen Auftrag der Verkündigung abweichen, dann wäre die frühe Gemeinde vielleicht hier an diesem Punkt schon zu ja, einer sozialen Einrichtung mit religiösem Anstrich geworden. Und so ging es vielen christlichen Werken im Lauf der Geschichte. Und bitte nicht falsch verstehen, es ist gut und richtig, dass Menschen praktisch geholfen wird. Sehen wir auch hier in der Apostelgeschichte, da werden extra Männer eingesetzt, die sich um diese praktische Hilfe kümmern sollen. Aber die praktische Hilfe, die darf für die Gemeinde nicht zum Selbstzweck werden. sondern die Verkündigung des Evangeliums, die muss immer die Hauptsache bleiben. Und wie gesagt, viele christliche Organisationen oder Werke, die sind genau in diese Falle getappt. Eigentlich war das Ziel, durch sozialen Einsatz die Tür fürs Evangelium zu öffnen, indem ich Menschen helfe, indem ich ein Krankenhaus baue, indem ich einen Brunnen bohre, indem ich Menschen einfach praktische Hilfe gebe, dadurch zu zeigen, Gott liebt dich. Und dann darauf aufzubauen und ihnen zu zeigen, Gott liebt dich und deswegen bin ich hier, deswegen helfe ich dir praktisch, aber ich habe auch noch was viel Besseres für dich. Ich habe das Evangelium für dich. Und mit der Zeit wurde dann aber dieser soziale Einsatz hat sich immer mehr in den Vordergrund gedrängt und das Evangelium wurde immer mehr verdrängt. Dann hilft man irgendwann bloß noch, damit man geholfen hat und nicht mehr, damit die Liebe Gottes zu den Menschen kommt. In Jerusalem, da werden dann 7 Männer gewählt, die sich um die Nöte der Witwen kümmern sollen. Und ob wir es hier schon mit dem Amt des Diakons zu tun haben, wie es dann später in 1. Timotheus 3 erwähnt wird, da gehen die Meinungen der Ausleger auseinander. Ich denke, es ist auch nicht besonders wichtig. Aber die Männer, die da ausgesucht werden, die sollen auf jeden Fall bewährt sein. Da konnte man nicht irgendjemand nehmen, einfach mal durchzählen und jeder 5. Darf diesen Dienst machen, sondern sie sollten sich umschauen nach Menschen, nach Männern, die wirklich vom Geist auch erfüllt sind. Kam also nicht jeder in Frage, sondern es gab schon gewisse Anforderungen. Alle der 7, die da gewählt werden, die hatten griechische Namen. Und es ist ja interessant, weil es ja gerade auch um die Vernachlässigung der hellenistischen Witwen ging, also die aus dem griechischen Kulturkreis. Jetzt heißt griechischer Name nicht unbedingt, dass derjenige auch Grieche war. Ich heiße zum Beispiel auch Philipp, was ja von Philippus kommt und ein griechischer Name ist. Ich bin aber echt kein Grieche. Aber es waren sicherlich ein paar dabei, die auch aus diesem griechischen Kulturkreis kamen und die sich dann auch um diese Witwen aus ihrem Kulturkreis gekümmert haben. Über den Stephanus und Philippus, da wird später noch ausführlich berichtet, aber 5 von diesen 7, die werden gar nicht mehr groß erwähnt. Das heißt aber nicht, dass die jetzt irgendwie unbedeutend gewesen wären. Sie hatten diesen Dienst übernommen und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie ihn auch treu ausgeführt haben. Sie haben diesen Dienst treu gemacht und mehr gibt es jetzt über sie in der Bibel wohl nicht zu berichten. Oder wenn wir in die Apostelgeschichte 2 gehen, da sehen wir, dass nach der Pfingstpredigt von Petrus sich ca. 3000 Menschen bekehrt haben und der Gemeinde angeschlossen haben. Aber über die wenigsten von diesen 3000, die damals zum Glauben kamen, wird uns berichtet. Heißt es, dass die, von denen uns nicht berichtet wird, Gott vielleicht gar nicht so wichtig sind? Sicherlich nicht. Und trotzdem ertappen wir uns manchmal vielleicht bei dem Gedanken, dass wir vielleicht doch nicht so wichtig sind wie die anderen. Und ich glaube, die wenigsten von uns hier sind berühmt. Wahrscheinlich gibt es über keinen von uns einen Wikipedia-Artikel. Bei keinem von uns stand bisher der Bayerische Rundfunk vor der Tür und hat gefragt, ob sie eine Dokumentation über dein Leben drehen dürfen. Es sei denn, es war doch mal so bei jemand, dürfte gerne jetzt sagen. Und auch kein Mensch hat Interesse daran, über mich und mein Leben eine Biografie zu schreiben. Ich bin da einfach nicht wichtig genug. Aber heißt es, dass ich auch für Gott unwichtig bin? Nein. Aber manchmal erwische ich mich doch bei diesem Gedanken, dass ich doch irgendwie völlig unwichtig bin. Wer wird sich denn in 100 Jahren noch an mich erinnern? Unser Leben, deins und meins, ist irgendwie wie so eine Fußspur am Strand vom Meer. Und wenn die nächste Welle kommt, dann ist die Fußspur schon wieder weg. Aber das ist bloß unsere menschliche Sicht. Vor Gott hat das Leben seiner Kinder eine große Bedeutung. Ich und du, wir leben, weil Gott es wollte. In sein Buch, da waren schon alle unsere Lebenstage reingeschrieben, lange bevor wir geboren wurden. Und wenn wir Gottes Kinder sind, dann hat Gott für uns, für dich und mich, seinen Sohn geopfert. Und das gibt unserem Leben Wert. Nicht, dass wir berühmt sind oder jemand eine Biografie über uns schreibt oder einen Film über uns dreht, sondern dass Gott uns liebt. Es geht nicht darum, in der Welt oder in der Gemeinde groß rauszukommen, sondern es geht darum, unsere Identität in Christus zu haben und in unserem Leben den Willen Gottes zu tun. Das ist unsere Berufung als Christen und diese Berufung hat wirklich ewigen Wert. Ganz egal, ob sich in 100 Jahren auf dieser Welt noch jemand an uns erinnert oder nicht. Es geht nicht darum, berühmt zu sein, sondern es geht darum, zu Jesus zu gehören. Durch die 7 Männer, die da eingesetzt werden, da wurden die Unzufriedenheit in der Gemeinde beseitigt und die Not der Menschen gelindert. Und dann geht es nach der Einsetzung von diesen 7 Männern in Vers 7 folgendermaßen weiter. Da heißt es, das Wort Gottes breitete sich nun immer weiter aus und die Zahl der Jünger vermehrte sich in Jerusalem stark. Sogar eine große Menge von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Und es scheint mir fast so, als ob hier ein Zusammenhang besteht. Dann, wenn die Gemeinde ihre inneren Probleme beseitigt, wenn da die Unzufriedenheit weg ist, dann ist sie auch wieder ein strahlendes Zeugnis nach außen hin. Das Wort kann sich ausbreiten. Aber wenn wir als Gemeinde innerlich zerrissen sind und zerstritten sind, wie sollen wir dann andere von dieser Botschaft begeistern? Wie sollen andere angesteckt werden davon, dass wir Jesus lieben, wenn sie hierher schauen und sagen, puh, also so wie die miteinander umgehen, das möchte ich lieber nicht haben. An der Liebe sollen wir uns erkennen untereinander. Und genau deshalb ist es wichtig, dass wir Christus im Mittelpunkt behalten und nicht die Nebensächlichkeiten zur Hauptsache machen. Durch das weise Handeln der Apostel, da wurde die Situation in Jerusalem entspannt, so dass sich das Wort wieder weiter ausbreiten konnte. Und ich finde es nochmal sehr interessant, dass es hier steht, das Wort Gottes breitete sich nun immer weiter aus. Natürlich ist es wichtig, dass jemand dieses Wort verkündigt und mit seinem Leben die Botschaft dieses Wortes auch unterstreicht und nicht durchstreicht. Aber das Wort Gottes hat an sich, in sich selbst, schon ganz viel Kraft. In Jeremia 23, Vers 29 steht, ist mein Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Oder Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, so wichtig unser Zeugnis als Christen in der Welt ist, wir dürfen auch dem Wort Gottes zutrauen, dass es Menschen überführt. Es hängt nicht an unserer Weisheit, sondern Gottes Wort ist es, das Menschen zur Umkehr bringt letztlich. Und dieses Wort sollten wir wirken lassen. Meine Frau hat mir vor kurzem, die hört immer wieder so einen Podcast an auf Englisch, und da war ein Beispiel drin von John MacArthur, was er erlebt hat. Und ich habe versucht, das mal zu übersetzen und würde es euch gerne vorlesen. Was John MacArthur, denke ich, den meisten bekannt, er hat eine Studienbibel geschrieben, verschiedene Auslegungen, verschiedene theologische Bücher, sehr weiser und reifer Bruder, was er erlebt hat. Er schreibt, vor einiger Zeit kam ein Mann in mein Büro, den ich davor noch nie gesehen hatte. Er sagte, ich brauche Hilfe. Es ist mir unangenehm, dass ich zu Ihnen komme, denn ich bin nicht mal Christ, ich bin Jude. Und bis vor ein paar Jahren bin ich noch nie in einer Kirche gewesen. Aber ich brauche Hilfe von jemandem. Deshalb habe ich mich entschieden, mit Ihnen zu reden. Ich versicherte ihm, dass ich mein Bestes tun würde, um ihm zu helfen. Ich bat ihn, sich hinzusetzen und mir zu erzählen, was ihn bedrückte. Was er dann erzählte, war ungefähr Folgendes. Ich bin 2-mal geschieden. Zurzeit lebe ich mit meiner Geliebten zusammen, aber ich mag sie nicht. Ich hatte aber bisher noch nicht den Mut, sie zu verlassen und zu meiner zweiten Frau zurückzukehren. Er fuhr fort, ich bin Mediziner und nicht nur das, ich bin Abtreibungsarzt. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt damit, Babys umzubringen. Letztes Jahr haben wir in unserer Klinik 9 Millionen Dollar Umsatz mit Abtreibungen gemacht. Ich führe nicht nur medizinisch notwendige Abtreibungen durch, sondern ich führe Abtreibungen aus jedem Grund durch. Und wenn eine Frau keinen Grund zur Abtreibung hat, dann liefere ich ihr einen. Vor 6 Wochen kam ich sonntagmorgens in die Grace Community Church, also die Gemeinde von John MacArthur, und seither bin ich jeden Sonntag wiedergekommen. Letzte Woche haben sie über das Thema ausgeliefert an Satan gepredigt. Wenn es jemals jemanden auf dieser Erde gab, der an Satan ausgeliefert war, dann bin ich es. Ich weiß, dass ich wegen meiner Taten der Verdammnis in der Hölle geweiht bin. Ich bin durch und durch verdorben und absolut unglücklich. Ich habe regelmäßige Termine bei einem Psychotherapeuten, aber ich bekomme dort überhaupt keine Hilfe. Ich halte die Menge meiner Schuld einfach nicht mehr aus. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Können Sie mir helfen? Ich sagte ihm, nein, ich kann Ihnen nicht helfen. Er schaute mich völlig verwirrt an und absolute Verzweiflung stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ich ließ meine Worte erst einmal wirken, dann sagte ich, aber ich kenne jemanden, der Ihnen helfen kann. Jesus Christus. Er entgegnete traurig, aber ich weiß nicht, wer er ist. Mein ganzes Leben lang wurde ich gelehrt, nicht an ihn zu glauben. Ich sagte, würden Sie gerne herausfinden, wer Jesus Christus ist? Er sagte, das würde ich, wenn er mir helfen kann. Ich nahm eine Bibel, die auf meinem Schreibtisch lag, in die Hand und schlug das Johannesevangelium auf. Ich sagte ihm, ich möchte, dass Sie diese Bibel mit nach Hause nehmen und den Teil lesen, den man das Johannesevangelium nennt. Und ich möchte, dass Sie so lange darin lesen, bis Sie wissen, wer Jesus Christus ist, und dann melden Sie sich wieder bei mir. Ein paar Tage später sprach ich mit dem Pastor einer anderen Gemeinde über das Gespräch mit diesem Mann. Er sagte, ist das alles, was du ihm gegeben hast? Nur das Johannesevangelium? Warum hast du ihm nicht irgendwelche Hilfsmittel mitgegeben, ein paar Fragen oder Predigten? Warum nur die Bibel? Ich antwortete ihm, warte mal ab. Die Bibel ist wie ein Löwe. Du brauchst sie nicht zu verteidigen. Mach einfach die Tür auf und lass sie raus. Sie wird sich um alles kümmern. Wenn sein Herz nur ein kleines bisschen offen ist, kann das Wort Gottes mehr bewirken, als ich es mit welchen Hilfsmitteln auch immer tun könnte. Was um alles in der Welt könnte ich ihm geben, das stärker ist als das Wort Gottes? Am nächsten Freitag bekam ich einen Anruf. Der Arzt wollte sich mit mir treffen und wir machten einen Termin aus. Er war auf die Minute pünktlich, betrat mein Büro, ging an mir vorbei, als ob ich gar nicht da wäre, ließ sich auf die Couch fallen, legte die Bibel neben sich und sagte, ich weiß, wer er ist. Ich sagte, Sie wissen es? Er sagte, ja, ich weiß es. Also fragte ich, wer ist er? Er antwortete, ich sage Ihnen eins, er ist nicht einfach nur ein Mensch. Wer ist er dann? Fragte ich. Er ist Gott, sagte er mit endgültiger Bestimmtheit. Sie, ein Jude, sagen mir, dass Jesus Christus Gott ist? Fragte ich. Woher wissen Sie das? Es ist klar, es steht schwarz auf weiß im Johannesevangelium. Was hat Sie davon überzeugt? Fragte ich. Schauen Sie sich an, was er gesagt hat, sagte er. Schauen Sie an, was er getan hat. Niemand könnte so etwas sagen oder tun, wenn er nicht Gott wäre. Er gab also genau das wieder, was Johannes mit seinem Evangelium zeigen wollte. Ich nickte begeistert und er kam richtig in Fahrt. Wissen Sie, was er aus dem getan hat? Er ist auferstanden. Sie haben ihn begraben und 3 Tage später erstand er von den Toten auf. Das ist doch der Beweis, dass er wirklich Gott ist. Gott selbst kam auf diese Welt. Ich fragte ihn, wissen Sie, warum er kam? Ja, er kam, um für meine Sünden zu sterben. Woher wissen Sie das? Fragte ich. Weil ich das Johannesevangelium so mochte, habe ich danach den Römerbrief gelesen. Und sobald ich in meinem Leben aufgeräumt habe, werde ich Christ werden. Ich sagte, das ist der falsche Ansatz. Nehmen Sie ihn jetzt als Ihren Herrn und Retter an und lassen Sie ihn Ihr Leben aufräumen. Dann fragte ich ihn, was würde so eine Entscheidung für Ihre berufliche Karriere bedeuten? Tja, sagte er, ich habe heute Nachmittag bereits die Kündigung für die Abtreibungsklinik geschrieben. Und wenn ich Ihr Büro hier verlasse, dann werde ich meine zweite Frau anrufen und von jetzt an mit ihr zusammen in die Gemeinde kommen. Und genau das hat er dann auch getan. Als ich die Geschichte zum ersten Mal gehört habe, da sind mir echt die Tränen gekommen. Ich gedacht habe, Mensch, Gottes Wort ist sowas von lebendig. Es ist wirklich ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Wirklich wie ein zweischneidiges Schwert, das den Menschen ganz klar zeigt, wo sie stehen. Wir sollten uns viel mehr an dieses Wort halten. Und wenn dieses Wort noch von Menschen weitergegeben wird, die es selber ernst nehmen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass es nicht leer zurückkommt. So wie es in der Apostelgeschichte auch dazu geführt hat, dass viele Menschen und sogar Priester zum Glauben an Christus gefunden haben. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben heute Morgen gesehen, dass es auch in der frühen Gemeinde Spannungen gab. Und wenn es Spannungen gibt, dann ist es gut, wenn wir darüber reden und sie nicht einfach für uns behalten. Und es ist sehr wichtig, dass wir über den Spannungen nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Um Jesus Christus, unseren Herrn, und um sein Wort. Und beide können Menschenleben von Grund auf verändern. Amen.